Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, mit euch die Gedanken teilen. Wir haben schon gehört über das Thema Frust. In den vergangenen Predigten, ich glaube sechs sind es gewesen, haben wir es immer gehabt von der Begeisterung. Begeisterung von Jesus. Und ich glaube, wir sind ermutigt worden und herausgefordert worden, uns für andere Menschen einzusetzen, dass auch sie Jesus kennenlernen und die Begeisterung von Jesus erkennen und wahrnehmen. Aber ich vermute, ihr kennt das auch, wenn man Salz und Licht sein in dieser Welt, dann ist das nicht immer nur Lust und Freude, sondern oft auch Frust. Man probiert etwas, geht in die Hose, man lässt jemanden ein, die Personen kommen nicht und so weiter und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat schon mal Frusterfahrungen gemacht im Zusammenhang mit diesen Sachen, würden wahrscheinlich alle die Hände in die Höhe strecken. In dieser Predigt soll es also um Frust gehen vor allem. Aber natürlich auch wieder, wie gehen wir mit dem Frust um? Begeistert von Jesus, Frust überwinden. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass dort auch oft neben der Lust, neben der Freude, neben dem Schönen, der Frust mitgespielt hat. Ich möchte nur den Paulus einmal ein bisschen beleuchten. Zweite Missionsreise, er kommt erstmal auf den europäischen Boden, verkündet Jesus in Philippi und es ist schnell zur ersten Gemeindegründung gekommen. Und zwar bei einer Geschäftsfrau namens Lydia. Freude, hey? Super. Erste Gemeinde auf europäischem Boden. Aber sehr schnell ist auch der Frust gekommen. Er und seine Mitarbeiter, der Timotheus und der Silas, sind ins Gefängnis geworfen worden, wie sie Jesus verkündet haben, und massiv misshandelt. Auspeitscht, ganz brutal. Frust. Als sie aus dem Gefängnis gekommen sind, haben sie Philippi verloren, haben einen 120 Kilometer Fußmarsch auf sich genommen, das hat wahrscheinlich ein paar Blotter gegeben, und sind nach Thessaloniki gekommen. Auch dort erleben sie zuerst wieder Freude. Viele von den Synagogenbesuchern sind zum Glauben gekommen. Aber dann kommt auch wieder der Frust. Es hat einen Aufruhr gegeben, und die Gläubigen sind gefangen genommen worden, und der Paulus musste fliehen. Und er musste fertig werden damit, mit seinem Wissen, dass die Menschen, die er zum Glauben geführt hat, die sind jetzt im Gefängnis. Weil er dort Evangelium verkündet hat. Ich weiß nicht, wie er mit dem umgegangen ist. Ich glaube, es war ganz schwierig gewesen. Ich glaube, noch schwieriger, als wenn er selber im Gefängnis gewesen wäre. Und dann sind sie weitergereist, 80 Kilometer von Thessaloniki nach Beröa. Da hat es viele kritische Zuhörer gehabt, aber sie haben sich aufgrund der alttestamentlichen Schriften überzeugen lassen und haben zum Glauben gefunden. Aber auch diese Lust und diese Freude ist gleich in Frust verdrängt worden. Nämlich von Thessaloniki haben sie eine Verleumdungskampagne gestartet. Also 80 Kilometer weg haben die Verleumdungskampagne gestartet. Und der Paulus hat wieder fliehen aus Beröa. Der Timotheus und der Silas sind zurückgeblieben und der Paulus ist nach Athen. Und in Athen hat der Frust gerade schon von Anfang an angefangen. Er ist verbal angegriffen worden, er ist verspottet worden. Und er hat Athen wieder verloren und ist nach Korinth. Korinth war eine Handels- und Hafenstadt, bekannt und berüchtigt für ihre Unmoral. Und was er dort erlebt hat, das würde ich euch gerne vorlesen aus der Apostelgeschichte 18. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag das gerne auf. Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 12. Vielleicht müsst ihr ein bisschen Licht machen im Saal, dass man mitlesen kann, wenn man die Bibel dabei hat. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen musste. Da muss ich mich noch rasch entschuldigen, ich habe letzten Sonntag gesagt, alle Christen haben vor Rom müssen fliehen. Aber die Christen waren gar noch nicht in Rom, sie waren natürlich die Juden. Einfach, dass das auch noch geklärt ist. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Also, wo seine Kollegen gekommen sind, hätte er seinen Job an den Nagel hängen und die zwei haben ihn unterstützt, sodass er konnte das ganze Zeit für das Evangelium einsetzen. Also zwei haben dort einen Vollzeitler finanziert. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Also es hat schon wieder angefangen. He? Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titus Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein geringer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus lebten. Und viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Das ist schon genial, oder? Die Juden haben es nicht hören, das Evangelium. Der Paulus wendet sich immer heim zu, dem Justus, Titus Justus. Der kommt scheinbar zum Glauben. Und der Synagogenvorsteher, sein Nachbar, ein Jude, kommt dann zum Glauben. Wahrscheinlich haben die mal ein Schwätzchen gehalten, das sind Nachbarn gesehen. Und dann haben die den Paulus, den Synagogenvorsteller, überzeugt, sondern sein Nachbar. Ich finde das genial. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Paulus, Korinth, Lust und Frust sind wieder nahe benannt zusammen. Und wenn Gott ihm erscheint in der nächtlichen Vision und sagen muss, du musst keine Angst haben, was bedeutet das anders, als dass der Paulus Angst hat? Und das bestätigt sich auch. In Korinth sagt er einmal, oder im Korintherbrief sagt er einmal, ich bin wie euch gesehen in Schwachheit und in Furcht und Zittern. Ich habe Angst gehabt bei euch. Ich bin nicht auftreten mit grosser Überredungskunst, sondern mit Angst und mit Schwachheit. Und ich glaube, wer sich für den Glauben exponiert, sich dafür einsetzt, dass Menschen von Jesus hören, der wird nicht nur Erfreuliches erleben, sondern auch Frust. Schwieriges. Dazu gehört Enttäuschung zum Beispiel, dass Menschen Jesus ablehnen und nichts von Jesus wissen wollen. Obwohl wir doch die beste Botschaft haben für die Welt, was sie so dringend spricht. Und Menschen sagen, interessiert mich nicht. Oder Frust kann auch psychische und körperliche Misshandlung sein. Jetzt in der Schweiz vielleicht weniger. Aber viele Menschen im Ausland werden für ihren Glauben verfolgt. Also das ist Masken anziehen an Peanuts. He? Die werden umgebracht, die werden ins Gefängnis geworfen und so weiter. Will sie an Jesus glauben? Keine Lust, vor allem Frust. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir Kranken den Unfall erleben, die einen anderen Hintergrund haben als nur das Natürliche, das jeder Mensch erlebt. Frust, Widerstand. Warum ist das so? Was steckt da dahinter? Ich möchte unter Frusterfahrungen, was steckt dahinter, so drei Gründe nennen. Ich glaube, der erste Grund ist, dass in der unsichtbaren Welt ein geistlicher Schlagabtausch vor sich geht. Ich möchte dazu Epheser 6, Vers 12 lesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wenn wir Streit untereinander haben, kämpfen wir nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen die Heere der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich glaube, das ist uns viel zu wenig bewusst. Die zwischenmenschlichen Zwisten, die Verletzungen, die einander passieren, das ist letztendlich die finstere Welt, die finstere Macht, Engel und Dämonen, die gegen uns kämpfen. Und ich bin so froh, sagt die Bibel auch, dass wir Engel haben, die für uns kämpfen. Und in der unsichtbaren Welt findet ein Kampf statt zwischen diesen Engeln. Und die einen wollen uns abziehen, kaputt machen. Und die anderen schützen uns. Hebräerbrief, könnt ihr das nachlesen. Die Engel sind dienstbare Geister für die gläubigen Menschen. Die geistliche Macht wollen uns von Gott wegbringen. Sie wollen uns in Frusterfahrungen hineinführen und stürzen. Und oft gelingt uns, oder gelingt ihnen das ja auch, so dass wir uns zurückziehen, dass wir ein bisschen ruhiger werden, dass wir das Evangelium nicht mehr verkünden. Weil wenn du still bist, hast du es ein bisschen ruhiger. Das hat jeder schon erfahren, der schon mal rausgegangen ist und mit Menschen über den Glauben geredet hat oder der einen Alpha-Life-Kurs durchgeführt hat oder eine Evangelisation und jemanden einladen wollte. Plötzlich kommen so komische Widerstände, die du vorher nie hattest. Streit in der Familie, unerklärliche Krankheiten, irgendein Unfall. Und plötzlich merkst du, das ist ein geistlicher Kampf in der unsichtbaren Welt. Ich glaube nicht, wie oft ich schon am liebsten meinen Dienst aufgegeben habe. Weil ich einfach genug hatte. Weil es mir einfach zu viel Widerstand und Mühsames war. Hinter den Frusterfahrungen steht ein geistlicher Kampf. Und Frust ist ein wirksames Mittel, um uns vom Glauben abzutrennen. Auch wenn das vielleicht letztlich nicht gelingt. Aber es macht uns so lahm, schwach. Etwas Zweites. Frust kann auch selbst verschuldet sein. Im 1. Korintherbrief lesen wir: Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also mit anderen Worten, wir können uns auch so verhalten, dass Gott nicht geehrt wird. Und dann geht es weiter. Und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Also wir können uns auch so verhalten, dass wir das Glaubenshindernis sind. Und dann haben wir natürlich auch wieder einen Frust, oder? Da wollen wir, dass unsere Eltern, unsere Kinder zum Glauben kommen. Und wir sind ein Glaubenshindernis für die Menschen und das frustet uns. Also mir geht es immer so. Weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Ich glaube, etwas vom Schlimmsten ist, wo wir zum Glaubenshindernis werden, wenn wir A sagen und B machen. Also etwas sagen, aber etwas anderes leben. Und dort sind Kinder uns oft am nächsten, oder? Kind sehen, was wir sagen, Kind sehen, was wir reden. Und wenn wir dann etwas anderes leben, dann passiert in ihnen etwas, dass sie denken, meine Eltern sind Heuchler. Die erzählen etwas, machen aber etwas ganz anderes. Und das wird ihnen zum Glaubenshindernis. Sind wir lieber ehrlich, transparent, stehen zu unseren Schwächen, als dass wir irgendetwas vorgeben, was dann nicht Sache ist. Etwas Drittes noch. Auch das Evangelium selber kann Frust auslösen. 1. Korinther 1,18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ja, die gute Nachricht ist wirklich etwas völlig Unsinniges. Das Wort Skandalos steht dort. Es ist ein Skandal. Oder die Botschaft vom Kreuz durchkreuzt alles unser menschliches Denken, unsere menschliche Logik. Ich meine, wer opfert seinen eigenen Sohn? Das ist doch unlogisch, das ist doch völlig bescheuert. Wer macht so etwas? Es durchkreuzt unsere Ideologien, unsere Theologien, unsere Religionen. Wir haben selber Weg gefunden, wie wir zu Gott kommen. Funktioniert nicht, die Bibel sagt, nur durch Jesus. Einziger Weg, völlig unlogisch, durchkreuzt unsere Pläne. Es durchkreuzt unsere Selbstgerechtigkeit. Oder wir Menschen, wir wollen selbstgerecht sein, wir wollen es im Griff haben, wir wollen es machen können. Und die Bibel sagt, vergiss es, du musst es schenken lassen, du kannst nichts dafür zahlen, du kannst nichts dafür Gutes tun, du darfst es einfach nur schenken lassen. Und die Menschen sagen, nein, das will ich nicht, ich lasse mir doch nichts schenken, ich habe meinen Stolz. Nein, es durchkreuzt unsere Unabhängigkeit. Oder wenn du an Jesus glaubst, wirst du abhängig von Jesus. Weil Jesus ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Du wirst abhängig von Jesus. Und wer ist schon gern abhängig? Oder wir sind so eigenständig, autonom. Ich will doch nicht abhängig sein von einem Jesus. Und dann erklärt er uns auch noch für schuldig. Gott, also ich schuldig? Ich bin doch ein guter Mensch. Geht's eigentlich noch? Ich schuldig? Sicher nicht. Also das muss man nicht erzählen. Verstehen Sie, ein Skandalos. Das Evangelium ist ein Skandal. Das will kein Mensch hören. Das ist ja furchtbar. Es muss uns nicht wundern, dass mich dem Wort so massiv widersetzt worden ist. Es muss uns nicht wundern, dass es eine liberale Theologie gibt, die sagt, ah, das mit dem Kreuz, das ist alles nur so symbolisch. Das hat nie stattgefunden, das ist nicht so wichtig. Die Liebe ist wichtig. Die Liebe ist wichtig. Und dann wird nur noch über die Liebe geredet und wie lieb Gott ist. Und so der liebe alte Opi. Liebe Leute, das ist kein Evangelium mehr. Ich weiß nicht, was das ist, eine andere Botschaft. Aber kein Evangelium mehr. Die älteste Darstellung von einem Kreuz finden wir in Rom. Ihr seht hier das Originalbild und hier ist es aufgezeichnet. Und das ist ganz etwas Interessantes. Ihr seht hier ein Kreuz. Und am Kreuz ist einer, der gekreuzigt wird mit einem Eselskopf. Und nebenan ist ein Mann. Und dann hat es noch etwas geschrieben. Und dort heisst es, Alexamenos betet seinen Gott an. Alexamenos betet seinen Gott an. Das war eine römische Wachstube und ein scheinbar römischer Soldat von der kaiserlichen Garde Christ war. Und seine Kollegen haben verspottet und gesagt, du bettest deinen Gott an, das ist ein schöner Esel, der sich kreuzigen lässt. Widerstand, he? Er ist scheinbar zu seinem Glauben gestanden. Die Leute haben gewusst, der ist Christ, der glaubt an Jesus. Und sie haben verspottet. Bis heute ist das erhalten geblieben. Und ich freue mich schon mal auf die Ewigkeit, wo ich den Alexamenos sehen werde und mir ihn fragen können, was ist deine Geschichte? Was hast du erlebt? Das wird mega spannend. Stellen wir dir vor, ich bin jetzt mal ein bisschen selbstkritisch, das Evangelium zu verwässern. Ein bisschen anzupassen, dass es nicht so ein Skandalos ist. So ein Ärgernis. Aber wisst ihr, was genau dann verliert das Evangelium Kraft? Weil Gott hat den Weg gewählt. Gott ist den Weg gegangen mit seinem Sohn. Er hat sich selber geopfert für uns. Aber das Wort Gottes ist ein Skandalos. Das Evangelium ist skandalös in dieser Welt. Und gleich ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Frust Unverschuldeten, wo erduldet wird, bringt Frucht. Ich möchte jetzt zu einem Geheimnis kommen. Ein Geheimnis. Was passiert, wenn wir in so Frustsituationen inne sind? Also ich kann es nur von mir sagen, ich stirb 1000 Tode. Ich habe das nicht gern. Ich habe das echt nicht gern. Ich bin dann frustriert, ich bin niedergeschlagen und manchmal würde ich wirklich am liebsten sterben und einfach die ganze Welt hinter mir lassen und sagen, es kommt ja so etwas Schönes, was mache ich da unten noch? Wir machen einen Sterbe, oder ich mache einen Sterbeprozess durch. Und wisst ihr was? In dem Sterbeprozess erweist sich Gottes Kraft. Dort erlebst du Gott, dort erlebe ich Gott. In diesen schwächsten Momenten ist Gott mir am nächsten. Und der Paulus hat das so ähnlich erlebt. 2. Korinther 4. Ich lese ein paar Vers vor. Dort heißt es, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Sterben 1000 Tode, wir werden nicht erdrückt. Gottes Kraft hebt uns. Oft wissen wir nicht mehr weiter. 1000 Tode. Und doch verzweifeln wir nicht. Warum nicht? Wegen Gott. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Warum? Wegen Gott. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Also in diesen 1000 Toden innen leiden wir, wie Jesus gelitten hat. Wir haben einen Anteil am Leiden von Jesus, aber dort wird er ganz sichtbar. Jesus lebt in uns. Jesus ist auferstanden. Wir haben an der Auferstehung ein Stück weit teil, weil wir sterben nicht, wir kommen nicht wirklich um. Wir stehen wieder auf aus der Asche. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und das hast du schon gemerkt, ihr seid körperlich absolut auf der Schnur, auf dem Hund, ihr mögt nicht mehr. Und innerlich merkt ihr, wie Gottes Kraft euch stärkt und aufrichtet und neue Kraft gibt. Ich glaube, wo wir den Frust erdulden, werden wir mit Gottes Kraft neu erfüllt und gestärkt. Paulus sagt es mal so, Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. In der Schwachheit innen ist Gott mächtig. Das ist für uns wieder etwas Unlogisches, oder? Vielleicht sogar ein Ärgernis. Wer will schon schwach sein als Christ? Ich will doch stark sein. Ich habe doch Jesus auf meiner Seite. Nein, gerade in der Schwachheit innen bist du stark. Durchs Leid zur Herrlichkeit hat einmal unser Jugendpastor gesagt, als ich noch jung war. Wo Gott wirken kann, da bleibt die Frucht nicht aus. Gott wird Frucht schenken. Gott stärkt unseren Glauben. Und andere werden auch gerade durch die Situationen durch angesteckt und gestärkt und ermutigt. Frusterfahrung, was hilft uns, dran zu bleiben? Das noch so als Abschluss. Ich glaube, es hilft, wenn wir den Frust annehmen und bejahen. Es gibt kein frustfreies Evangelium. Das ist einfach nicht die Realität. Das ist vielleicht unser Wunsch. Aber Jesus Christus nachzufolgen heisst, Frust zu erleben. Mit Frust müssen zu rechnen. Wir sterben immer wieder in solchen Situationen. Und das Streben nach einem frustfreien Leben führt zu noch mehr Frust. Weil es einfach nicht die Realität ist. Es gilt, das Kreuz auf uns zu nehmen, wie Jesus das sagt, um mit unserem Leben, ich sage es mal so, Schluss zu machen. Mit unseren Plänen, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, mit Ambitionen. Einfach mal loslassen und in Gottes Hand zu legen. Und ich muss manchmal den Menschen sagen, weißt du, lass einfach den Wunsch los. Du machst dich nur unglücklich, weil du immer dir das wünschst und scheinbar will das Gott nicht geben. Akzeptiere es, lass es los. Und dann etwas Zweites. Kampf mit anderen. Führe den Kampf nicht allein. Der Paulus hat immer wieder Freunde zu sich geholt oder ist mit Freunden unterwegs und wenn er allein war, hat er sich gefreut, wenn der Timotheus zu ihm kommt, weil zusammen geht es besser. Geteilter Frust ist halber Frust. Und auch Jesus hat seine Jünger selbst zweit ausgesendet und darum sind Kleingruppen so wichtige Gefäße. Wie auch immer die Kleingruppen heissen. In kleinen Gruppen kann man das teilen miteinander, füreinander beten und so weiter. Kämpf nicht allein. Etwas Drittes, überprüf dich einmal. Könnte Selbstverschuldung vorliegen? Was habe ich falsch gemacht? Wo brauche ich Vergebung? Und lerne aus dem. Und das führt uns dann zum vierten. Entlast dich. Entlast dich von falschen Selbstanschuldigungen. Oder du bist nicht verantwortlich für alle Menschen auf dieser Welt. Der Paulus hat den Staub von seinen Kleidern gewischt und hat gesagt, ich habe meinen Teil da, jetzt ist es eure Verantwortung. Ich bin nicht verantwortlich für euch. Das ist etwas, was ich lernen musste. Das ist enorm entlastend. Entlasten wir uns von falschen Selbsteindrücken auch. Ich muss stark sein, ich muss es machen, ich muss es können. Nein, falsch. Jesus macht es. Jesus ist der, der alles in der Hand hat. Der Paulus hat gesagt, wir dürfen schwach sein. Und in der Schwachheit liegt die Verheißung von Gottes Kraft. Nicht in der Stärke, in der Überheblichkeit. Und fünftens noch halten wir an den Verheißungen Gottes fest. Der Paulus sagt, ich verkünde weiter das Evangelium. Trotz all dem. Weil Jesus hat das letzte Wort. Er ist der Mächtige, er ist auferstanden, er lebt. Jesus hat das letzte Wort. Und wenn du das erfährst in deinem Alltag, stärkt dich das auch in deinem Glauben und begeistert dich wieder für Jesus. Jesus nöcht sein, ich glaube, das begeistert. Und das wünsche ich dir und auch für mich, dass wir das immer wieder können, Jesus nöch sein. Und ich möchte jetzt beten und anschließend werden wir Musik haben, Lieder. Auch einen Moment, wo du Jesus kannst nöch sein kannst. Wo du in deinem Inneren einfach mit Jesus kannst reden. Eine tolle Möglichkeit. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir sehen schon in deinem Leben, selbst als Gottes Sohn ist das Leben nicht frustfrei gewesen. Im Gegenteil, du hast sehr vieles gelitten, erlitten, schwierige Zeiten durchgemacht bis ans Kreuz. Und ich danke dir, dass du das auf dich genommen hast für uns. Und du sagst ja mal, dass die Jünger nicht über dem Meister sind. Und das ist eine Tatsache, wir erleben auch gewisse Leiden, gewisse Schwierigkeiten, weil wir deine Kinder sind, weil wir dir nachfolgen. Und das gefällt uns nicht immer. Und gleich wissen wir, dass du gerade in dieser Schwachheit mächtig bist und gerade in der Schwachheit umso mächtiger wirkst. Und für das danken wir dir. Und das wollen wir auch annehmen und uns darüber freuen. Und es begeistert mich, dass ich nicht mehr stark sein muss, sondern dass du stark bist, dass du mächtig bist Und dann möchte ich dich einfach loben und preisen. Das werden wir jetzt auch tun mit den folgenden Liedern. Danke vielmals. Amen.